Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz brandaktuellen neuen Folge des Halbzeit-Podcasts mit mir, dem Niki, und wie gewohnt an meiner Seite der Chrissy.
Hallihallo.
Servus. Wie geht's dir, Chrissy?
Prächtig, auch wenn ich enttäuscht bin vom Wetter in Wien. Die Wetter-App ist gnadenlos, muss ich sagen, weil es wird jetzt nur regnen. Ich hoffe, dass der Wettergott ein bisschen wieder Erbarmen zeigt und wir ja ein bisschen Sonne bekommen, um die letzten Wochen der Ligasaison quasi abzuschließen.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben jetzt ein paar Tage Sommerfeeling haben dürfen, jetzt im Dauerregen. Ist unschön. Ja, wir, glaube ich, bleiben bei aktuellen Sachen jetzt am Anfang. Haben ein paar Dinge abzuwickeln, zum Beispiel, dass sich Barca in La Liga aus dem Titelrennen verabschiedet hat.
Ja, Levante hat sich als Kryptonit erwiesen für Barcelona. Ein 3:3 nach mehrmaliger Führung. Einmal 2:0 und einmal 3:2. Schöne Tore von Barca. Dembeles drittes Tor war sehr schön. Aber ja, am Ende war das wohl dann die Entscheidung und es bleibt wohl im Moment noch ein Zweikampf zwischen den Madrid-Clubs. Aber ja, ich glaube, Atletico wird es über die Ziellinie irgendwie retten, auch wenn das alles, ja, also überzeugend ist was anderes, oder?
Ja, naja, meine Tendenz ging auch oder geht auch Richtung Atletico. Ich würde es ihnen gönnen, weil es mal ein bisschen so diese Dominanz der beiden größten Clubs in Spanien durchbrechen würde. Ich habe jetzt das Restprogramm nicht so ganz vor Augen.
Ich auch nicht. Ich glaube, es ist noch irgendwo Real Sociedad bei Atletico übrig, was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe. Aber der Rest ist machbar. Aber gut, weil Levante wirkte auch machbar für Barca und hat sich halt als Problem erwiesen. Aber ich denke, vor allem bei Madrid, also bei den Königlichen, hat sich der Verletzungsteufel eingeschlichen und ich glaube, die Ressourcen reichen einfach nicht und Simeone wird sein Team, glaube ich, da souverän taktisch über zum Titel quasi bringen. Und wie du, ich gönn's ihnen, ist ganz nett. Ich meine, auch wenn sich die Titelhistorie in Spanien ziemlich überschaubar liest mit drei Clubs, die das unter sich ausmachen, aber dennoch muss ich sagen, eine sehr spannende Saison und hat sehr Spaß gemacht und wir werden sehen, was passiert.
Ja, Real würde ich jetzt auch nicht komplett abschreiben. Wir wissen ja, dass Zidane auch überraschen kann mit seinem Team, trotz dieser vielen Verletzungen und so weiter. Aber ja, Tendenz geht bei mir ganz klar Richtung Atletico. Schauen wir weiter Richtung Italien. Da droht nämlich Juve die Europa League. Also Champions League rückt immer weiter in Ferne. Man hat sich in letzter Zeit einfach nicht gut und konstant präsentiert. Aber kannst du dir einen Cristiano Ronaldo in der Europa League vorstellen? Der ist doch Mr. Champions League, glaube ich, ist Rekordtorschütze dort. Der hat wenig mit Europa League zu tun gehabt bis jetzt.
Ja, ohne den Bewerb zu schwächen. Cristiano Ronaldo ist ein bisschen größer als die Europa League.
Da gehe ich mit.
Da könnte man das Größerzeichen in der Mathematik sehr schön verwenden. Ich persönlich glaube, er wird sich davor retten und einen anderen Club suchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich Europa League antut, so blöd das klingt. Aber Juve hat, glaube ich, ein bisschen ein Problem mit dem Kader. Der Kader wirkt etwas zu alt und es fehlt ein Umbruch. Also die McKennys sind zu selten. Und ich weiß auch nicht, was mit Dybala passiert ist. So. Und der Rest, ich meine, Ramsey ist, glaube ich, 30, Ronaldo 36. Dann hast du Morata, der, es wirkt sehr lasch. Und natürlich die Innenverteidigung, die ist schon zwei Jahrzehnte dabei gefühlt.
Die gehört general überholt. Aber da haben wir auch De Ligt als Lichtschein sozusagen. Ja.
Chesney ist, glaube ich, auch schon 28.
Chesney, ist auch schon etwas älter.
Aber Alexandro.
Im Tor verabschiedet sich auch Gianluigi Buffon.
Ja, hat gesagt, das war's. Aber er möchte eigentlich noch weitermachen als aktiver Spieler. Also der Altsässer.
Er wird uns noch erhalten bleiben.
Ja, weil mal sehen, vielleicht hat ja Arsenal wieder Lust auf einen alten Spieler. Das ist ja quasi die neue Strategie der Gunners. Und ihm 150.000 daherzuwerfen, das haben wir, ja.
Ja, aber ich wäre gar nicht so abgeneigt von der Idee. Nein, hör auf. Nein, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ein Gianluigi Buffon auf der Bank oder im Trainerteam oder so. Weißt du, der hat einfach Führungsqualitäten und das geht Arsenal ab und zu ab. Aber ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Ja, bleiben wir nochmal kurz bei Juve. Also in der Innenverteidigung, De Ligt könnte eine neue Generation prägen, aber du hast recht, da fehlen einfach auch jüngere Mitspieler. Mhm. Wobei, es gibt, glaube ich, einen Albaner oder irgendwie einen jüngeren. Oder
Demiral?
Demiral.
Demiral.
Ein türkischer Nationalspieler. Also es sind eh die Spieler vorhanden. Jetzt muss nur der Umbruch halt wirklich vollzogen werden, dass die Alten mal draußen bleiben.
Ich glaube, der Umbruch wird aber ohne Pirlo stattfinden, habe ich so das Gefühl.
Ja, das ist auch die Frage. Bleibt der Trainer Pirlo die erste Saison im Profifußball, denke ich, an der Seitenlinie? Ist jetzt nichts überragend, weil Juve davor Abo-Meister war in Italien.
Stimmt, ein absoluter Umbruch quasi in Italien. Gratulation auch an dieser Stelle an Inter Mailand. Freut mich persönlich sehr, natürlich, wegen Brozovic und Perisic. Mhm. Aber auch ein Team, welches mir sehr sympathisch ist, weil sie ziemlich coole Spieler haben. Weiß nicht, Hakimi, Lukaku, schon angesprochen, Perisic, Brozovic, Martinez, also Handanovic hinten. Das ist gefällt mir. Es ist eine sehr schöne Kombination aus Erfahrung und jungen Spielern, die ja Conte genutzt hat, um den nächsten Titel in seiner Trainerlaufbahn zu holen. Sehr erfolgreich der Mann. Also ich glaube, mit Juve Meister geworden, mit Chelsea Meister, mit Inter Meister. Er war italienischer Nationaltrainer, aber da hat es zu keinem Titel gereicht. Und sonst kann man, glaube ich, schon einen netten Lebenslauf darunter setzen.
Stimmt, ja, und damit schließen wir das Kapitel Italien mal ab und schauen ganz kurz auf die Insel, denn in England, in der Premier League, hat sich jetzt City nicht alleine zum Titel gekrönt, sondern hat ein bisschen Hilfe gehabt. Leicester City hat Manchester United auswärts 2-1 besiegt und damit ist der Titel fix in Manchester, aber im blauen Teil. Also bei den Sky Blues.
Ja, Gratulation an die Citizens. Guardiola hat sie erneut geschafft, einen Meistertitel zu holen. Warschau, glaube ich, schon länger klar, dass die Blues oder die Citizens vielmehr das über die Ziellinie bringen werden. Eine überragende Leistung und jetzt kann man das Ganze noch krönen mit dem Champions League-Titel, aber das haben wir schon in Teil 1 besprochen.
Stimmt, da können wir aber ganz kurz anfügen, zwei Duelle jetzt vor dem Champions League-Finale gegen Chelsea verloren. Also ja. City lässt federn und jetzt ist die Frage, schafft Tuchel den Triple Pack praktisch den Triple Sieg jetzt gegen City zu holen und damit eben sie aus dem FA Cup haben sie geworfen, jetzt kürzlich in der Liga 2-1 besiegt.
Auswärts.
Auswärts, genau. Und jetzt das Champions-League-Finale.
Ja, hat Tuchel die Nummer von Pep offenbar. Also das wird natürlich spannend zu verfolgen. Also Guardiola wird wohl eine andere Taktik verwenden müssen, oder? Also
er hat jetzt zwei Spiele, die er als Negativbeispiel heranziehen kann, so wie es nicht funktioniert hat. Ich hoffe, also ich wünsche ja City immer noch irgendwie den Titel oder ich gönne sie ihnen mehr als Chelsea. Ich hoffe, dass Pep daraus lernt und Konsequenzen zieht und dann im Finale halt anders aufstellt beziehungsweise sich so formiert, dass man gegen diese stark aufspielenden Blues bestehen kann. Das hoffe ich schon.
Jetzt haben wir quasi ein bisschen die nationalen Ligen besprochen und die gehen ja langsam zu Ende, wie wir es ja gerade angeführt haben. Und es kommt die Europameisterschaft. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenden wir uns wieder den Nationalteams zu. Wir haben noch ein paar Giganten. Und den Anfang macht welche Nation,
Niki? Ich würde gleich mit den Niederlanden starten. Sind jetzt nicht mehr so top, würde ich sagen, in letzter Zeit. Bei der WM 2018 und sogar bei der letzten Euro 2016 waren die Oranien nicht dabei.
Das ist heftig.
Das musst du dir vorstellen. Die sind auch abgestürzt in der Weltrangliste auf Platz 16. Die waren früher schon meistens oben mit dabei. Wenn du dir zurückdenkst, diese goldene Generation rund um Robben, Snyder, Van Persie, Van Bronckhorst oder wie sie alle heißen. Also das waren schon echt starke Spieler. Van der Sar natürlich. Und jetzt hat man einen, ja, Frank de Boer an der Seitenlinie, erst 8 Spiele als Trainer der Elftal, darunter 4 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage, jetzt nicht so konstant. Man muss sagen, gegen Polen haben sie 2-1 gespielt, also gewonnen, und jeweils ein 1-1 Remis gegen Italien und Spanien. Also die Gegner, die Großen, waren schon da, man hat sich ganz gut beweisen können. Aber wie gesagt, Frank de Boer erst mit 8 Spielen dabei. Also das ist noch, man weiß noch nicht ganz, was Niederlande dann bei der EM spielen kann. Da muss man dann auch gleich auf den Kader blicken, denn ein Virgil van Dijk, die Stütze in der Abwehr, ist ja eigentlich noch nicht fit und ist noch fraglich. Schafft es überhaupt rechtzeitig fit zu werden für die EM?
Was glaubst du? Das wird. Das Problem ist, selbst wenn er heute fit ist, sagen wir, also gesund, die Spielpraxis zu bekommen, ist was anderes auch. Also ich glaube schon, dass er dabei sein wird, einfach als Stütze. Das haben wir schon angesprochen mit Buffon, weil er ist halt schon ein Captain. Aber das wird schwierig, dass er da eine Rolle spielt. Es ist einfach eine Verletzung, die braucht Zeit. Und es ist halt, vielleicht denke ich mal, je weiter sie kommen, desto mehr Chancen sehe ich dabei. Also wenn er in der K.O.-Phase dann einfach mitwirken kann, das könnte sich ausgehen. Aber ich meine, wenn er noch nicht mal bei Liverpool spielt, das ist für mich ein schlechtes Zeichen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin da echt auch noch im Zwiespalt. Mitnehmen wäre natürlich gut, wenn er halbwegs fit ist, damit er auch das Team pusht, weil ich glaube, er ist ein richtig genialer Mentalitätsspieler. Ansonsten schauen wir nochmal ein bisschen auf den Kader in der Innenverteidigung. Daley Blind von Ajax, auch schon etwas in die Jahre gekommen, natürlich erfahren, spielt da mit und das ist gut. De Ligt, den haben wir vorher bei Juve auch schon angesprochen, wird wahrscheinlich mit ihm die Innenverteidigung bilden. Dann hat man noch in der Rückhand einen Saint-Just von Mainz, aber die haben auch lange Zeit um den Abstieg gespielt und ist jetzt auch nicht so die Einser-Garnitur, würde ich sagen. Auf Außen Weindal, ein Talent, glaube ich, von Alkmaar, Van Aanholt und Dumfries. Dumfries spielt, glaube ich, bei PSV, Kapitän. Spielen auch eine gute Saison, aber ja, es sind lang nicht mehr so diese glanzvollen Namen, wenn eben kein Virgil van Dijk dabei ist. De Ligt, würde ich eigentlich noch sagen, ist der auch kommende größere Bewerbe mitspielen wird und wirklich zu einem Schlüsselspieler werden könnte. Im Mittelfeld schaut es dann ein bisschen besser aus. Frenkie de Jong von Barca, Wijnaldum von Liverpool, Van de Beek von Manchester United, De Roon, glaube ich, spielt bei Atalanta und Klaassen bei Ajax auch wieder eigentlich top dabei. Und auch ein kleines Augenmerk auf Talent Ryan Gravenberch von Ajax. Der ist auch ein Mann für die Zukunft.
Also das sind ja Namen, die lassen hoffen, dass es da doch mehr geben könnte. Ich meine, es ist noch immer ein bisschen schwierig, da eine Mischung zu finden. Ob De Boer jetzt auch die richtige Wahl ist, ist für mich auch noch schwierig zu sagen. Also es fehlt ein bisschen an Erfahrung. Es fehlt meiner Meinung nach einfach das Vorwissen. Also die Mannschaft kennen wir jetzt auch so noch nicht wirklich. Und sie haben es verpasst, irgendwie so die Robbens zu ersetzen und Snyder und Van Persie. Ich meine, dass man so lange über Jahre hinweg, auch nach Bergkamp zum Beispiel, ein solches Talent bekommt und jetzt so ein kleines Loch hat, ist sehr, sehr spannend, vor allem für ein Land, das mit Ajax Amsterdam wohl ja die Schule mit neben Barcelona hat. Ja. Ist überraschend, aber ich glaube, dass wir vielleicht dieses Jahr mehr von den Niederlanden erwarten können. Ich persönlich hätte nichts dagegen, weil ich glaube schon, dass die da guten Fußball spielen können.
Definitiv, weil der Angriff scheint eigentlich auch ganz gut zu sein. Memphis Depay spielt eigentlich auch sensationell bei Lyon. Ich glaube, inzwischen zum Kapitän ernannt worden. Wird wahrscheinlich aber auch die Lyonnais verlassen im Sommer,
ablösefrei. Ich glaube, der ist ablösefrei, was fatal ist eigentlich, aber gut.
Stimmt, dann hat man noch einen Luke de Jong, der ist auch jetzt schon über 30.
Sevilla.
Hat aber zum Beispiel letzte Saison im Europa-League-Finale aufgezeigt. Da hat er wichtige Tore geschossen. Dann hat man noch einen Daniel Malen.
PSV, ne?
PSV, auch ein richtig starker Offensivspieler, schnell, abschlussstark. Witzigerweise auch kommt er aus der Arsenal-Jugend. Mhm. Den haben wir blöderweise abgegeben und jetzt schießt er in den Niederlanden alles.
Kurz und knackig.
Kurz und klein, ja. Bergwijn von Tottenham hat man auch am Flügel. Ja. Berghuis von, was ist das, Feyenoord, Rotterdam, glaube ich.
Feyenoord, ja.
Und dann gibt es eben noch einen Ryan Babel, den ewigen Babel, den man vielleicht mal noch nominieren könnte. Und
Klaas-Jan Hünteler.
Hünteler nochmal reaktivieren, ich glaube, das wäre dann etwas
das ist
zu vieles Guten. Viel. Und Calvin Stanks ist auch noch ein Talent von Alkmaar, glaube ich,
wow,
für den okay. Flügel. Aber sonst, ja, die Offensive ist dann natürlich das Punktstück. Im Tor hat man ja Tim Krul, einen Veteran, Stekelenburg, der
auch... Silesen?
Silesen, stimmt, ja. Silesen sollte eigentlich da sein, aber irgendwie im letzten Kader war er nicht dabei. Deswegen ist er bei mir jetzt nicht so auf dem Schirm gewesen. Aber müsste natürlich Silesen eigentlich die klare Nummer 1 sein. Mhm. Ja, von der Erwartung her, was glaubst du, wie weit es gehen kann? Man ist mit Österreich in einer Gruppe, Ukraine und Nordmazedonien sind auch noch dabei. Ich persönlich sage, Viertelfinale kann drin sein, aber mehr dann auch nicht.
Ja, kommt drauf an. Ich glaube, das ist dann so ein Spiel. Ich glaube, ich habe das auch bei Österreich erwähnt. Ein Team, welches man jetzt schon lange nicht mehr in einer K.O.-Phase gesehen hat. Man weiß nicht, wie sie sich da verhalten. Und man hat keine Erfahrungen mit ihnen. Also das könnte so ein Vorteil sein, weil man die Mannschaften schwer einschätzen kann. Und das könnte ein Vorteil für diese Mannschaften sein, dass man vielleicht für Überraschungen sorgen kann. Also ich sehe sie nicht über das Viertelfinale hinweg, aber ich könnte sie in einem Halbfinale sehen, sagen wir es mal so. Also mit bisschen Glück ist dann Halbfinale drin.
Okay, passt. Ja, da würde ich unterschreiben so. Mhm. Welche Nation hast du jetzt?
Ja, überraschenderweise haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen das Feld von oben nach unten aufräumen. Und ja, interessanterweise ist Deutschland mit Ranglistenplatz 12 die nächste. Der Europameister von 72, 80 und 96. Also ich glaube, prunkvoller geht es ja fast nicht mehr. Die Mannschaft mit dem, ja, ältesten in Anführungszeichen im
Dienstältesten,
Amt, dienstältesten ja. Trainer mit Joachim Löw, der damals als Co-Trainer von Klinsmann beim Märchen,
Sommermärchen
ja. agiert hat und es nur zum dritten Platz geschafft hat. Ein Mann, der mit sehr viel Kritik umgehen musste, vor allem nach der ja, katastrophalen Weltmeisterschaft, so muss man sie ja benennen. Dann der Mesut Özil-Skandal, möchte man meinen. Mercedes hat sich da ja auch zurückgezogen dann, also viele Probleme in Deutschland, aber das Problem, was man nicht hat, ist Talent. Ein Team, man muss ja sagen, man hat ja mit Müller, mit Hummels und Boateng sogar Leute nicht nominiert zurzeit. Angeblich soll Müller wieder
genau, ja.
Angerufen worden sein, das werden wir dann sehen, wäre meiner Meinung nach fatal, den nicht mitzunehmen, aber wenn wir im Team ein bisschen schauen, ich meine, EM-Quali war Platz 1 vor den Niederlanden mit 7 Siegen und einer Niederlage und 30-7 Toren. Im Tor Manuel Neuer, Ter Stegen, Bernd Leno.
Da hat man genug Kandidaten.
Die Liste geht, glaube ich, sehr, sehr weit. In der Abwehr Antonio Rüdiger von Chelsea, Jonathan Tah, Gosens, der unfassbar spielt bei Atalanta und Ginter. Im Mittelfeld, ja, vielleicht die beste Sechs auf diesem Planeten, Joshua Kimmich,
der
Yoshi, Kai Havertz, der bei Chelsea jetzt immer mehr reit findet, Goretzka,
eine
der
Maschine.
Leider ja, verletzt das, ist.
Aber er hat, glaube ich, laut eigenen Aussagen gemeint,
das
er wird rechtzeitig
okay.
fit.
Ja. Und Ilkay Gündoğan mit wahrscheinlich einer unfassbaren Saison. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist so bei 16 Saisontoren.
Ja, der ist ziemlich torgefährlich diese Saison.
Hab ich auch also gesehen, ja. Das Mittelfeld ist irre und wir haben dann noch viele Spieler sogar vergessen. Ja, also ich habe hier Müller noch nicht mal stehen, also muss ich dazu sagen.
Oder ein Florian Wirtz, der jetzt 18
ja,
geworden ist, auch
stimmt.
ein Megatalent.
Im Sturm habe ich jetzt einfach mal nur Werner, Gnabry und Sané herausgepickt. Die Liste ist endlos, aber das ist schon mal so. um zu sehen, in welchen Rängen wir uns hier befinden. Das ist ein Team, was, wenn wir jetzt gleich zu den Erwartungen kommen,
Toni Kroos haben wir vergessen.
Toni Kroos, ja. Also bei Real Madrid, ja. Der mit Real jetzt noch immer um die Liga kämpft.
Ja.
Ich meine, ist die Erwartung in Deutschland, was glaubst du, hat die sich verändert oder ist es noch immer einfach so, ja, wir wollen eigentlich den Titel?
Ja, der Anspruch ist natürlich, der ins Finale zu kommen und am Ende das Ding zu holen. Mit der Mannschaft muss man auch solche Ansprüche haben. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, du hast es schon am Anfang gesagt, so ein Umbruch immer wieder. Dann gibt es ja auch vom DFB immer wieder Probleme. Jetzt, glaube ich, aktuell ist die Führungsspitze auch abgetreten, weil da auch wieder so Skandale waren. Ja, Unruhe im DFB, das ist, überträgt sich vielleicht ab und zu auch ein bisschen auf die Mannschaft. Dann eben Yogi in Kritik. Wir wissen, Yogi wird dann aufhören, geht dann wo auch immer hin und vielleicht wird Flick dann übernehmen. Der kann dann wieder eine ganz andere Spielidee und ein neues Ziel vorgeben, neue Richtung vorgeben.
Ordnung reinbringen.
Genau, ein bisschen Ordnung reinbringen. Also für dieses Turnier, man kann sich schon viel erwarten, aber man muss jetzt nicht unbedingt Europameister werden, sage ich. Mit Flick danach stellt man sich, wenn es eben Flick wird, neu auf und dann kann man, glaube ich, richtig angreifen. Aber allein vom Kader sehe ich sie, ja, sie haben finale Potenzial auf jeden Fall.
Sage ich auch, nur, also ich persönlich glaube, dass Löw der falsche Trainer ist. Hm. Und ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn sie sogar die Gruppenphase nicht überleben. Aber andersherum, das ist eine Turniermannschaft. Und wenn sie die Gruppenphase überstehen, werden sie immer besser. Und deswegen kann das so von einem Ende bis zum nächsten gehen. Mhm. Ich persönlich glaube einfach, dass zu viele Lücken drin sind und Löw vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft verloren hat. Man hat sich ein bisschen, also die Formkurve zeigt nach oben, aber dann kommt halt diese Heimniederlage gegen Nordmazedonien bei der WM-Quali, wo du dir denkst, okay, was passiert da?
Ein Pandev.
Ja, der 65-jährige Pandev. vielleicht, weiß nicht, Hummels, Boateng, Müller, je nachdem, wer zurückkommt, vielleicht sorgen die nochmal für ein bisschen mehr Stabilität in dem Ganzen. Die Verteidigung war leider sehr, ja, schlaksig unterwegs. Ich weiß nicht, was auf den Außen so los ist. Also, wie heißt denn der Köln?
Jonas Hector?
Genau, weil der ist jetzt, glaube ich, auch mit Köln leider in einer schwierigen Phase. Mhm. Wie viel hat der Motivation mit, wie viel bringt der Motivation mit? Man muss dann auch sehr viele Antworten finden und hat nicht so viel Zeit. Wir haben die Tage angesprochen, weiß nicht, das sind
es
noch...
Es sind noch jetzt
26. Ja. Mhm. Ich persönlich glaube, es wird einfach am Projekt Löw scheitern, so sehr ich ihn ja nicht mal so... Also ich respektiere den Mann, auf jeden Fall. Aber es ist, um ehrlich zu sein, in einer Regentschaft von jetzt fast 15 Jahren nur ein Titel.
Mhm, ja.
Das ist zu wenig, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das, wie du schon gesagt hast, ein Turnier, was man sich anschaut. Und dann mit Flick wird man wohl sehr schnell etwas erwarten. Ein Mann, der bei Bayern einfach so am Tag Null eine Trophäe geholt hat.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, werden da sehr schnell die WM-Titelhoffnungen wachsen bei den Fans. Das hier ist, glaube ich, eher so, wir schauen, was passiert.
Ja, ich könnte mir auch denken, dass das ist ja die Abschiedstournee vom Yogi, dass sich die Jungs da nochmal reinschmeißen werden und
stimmt,
alles geben.
Das kann natürlich auch so ein Motivationsschub werden.
Ja, ich hoffe, dass sie jetzt dieses Mal nicht in der Gruppenphase scheitern, weil Deutschland hat halt immer in den K.O.-Phasen dann für geilen Fußball und gute Spiele gesorgt. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Deutschland-Fan.
Gehören dazu.
Aber sie gehören schon zu den Top-Nationen dazu. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen weiter und gehen gar nicht so weit weg, sondern wir schauen jetzt mal in ein weiteres Nachbarland aus österreichischer Sicht in die Schweiz. Die belegen Platz 13 in der Weltrangliste und haben jetzt auch schon eigentlich einen Cheftrainer, der schon ziemlich lange im Amt ist, und zwar Wladimir Petkovic. Der hat jetzt schon 71 Spiele an der Seitenlinie der Eidgenossen verbracht. 38 Siege, 12 Remis und 20 Niederlagen stehen da zu Buche. Ein ganz guter Punkteschnitt von 1,79. Ja, zur EM-Quali muss man sagen, sie sind Gruppenerster vor Dänemark geworden. In der Gruppe waren sie mit Irland, Georgien und Gibraltar, jetzt keine großen Kaliber, aber dennoch die Quali gut überstanden. Letzten fünf Spiele sind auch gut verlaufen, sind ungeschlagen gewesen, darunter ein 1-1 Remis gegen Spanien in der Nations League und ein 3-0 gegen die Ukraine ist da auch noch nennenswert. Ja, zum Kader können wir auch gleich kommen. Etatmäßig im Tor wird wahrscheinlich Jan Sommer sein. Aber man hat auch gute Alternativen mit Omlin und Kobel. Kobel bei Stuttgart ist auch gut gespielt. Ist angeblich auch eine Option für Dortmund, weil die Bürki ersetzen wollen. In der Abwehr eigentlich auch gut aufgestellt, muss man sagen. Akanji auch bei Dortmund. Ein paar Bundesliga, deutsche Bundesliga-Legionäre. Elvedi von Gladbach. Ricardo Rodriguez, der bei Milan auch nicht mehr so gewollt ist und auch verliehen wurde, aber ich denke immer noch Qualität besitzt.
Auf jeden Fall.
Vor allem bei ruhenden Bällen. Also der hat einen mörderischen Freistoß. Der hat
bei Wolfsburg so großartig gespielt. Wahnsinn.
Loris Benito, der spielt, glaube ich, in Frankreich für Bordeaux, glaube ich. Mbabu auch wieder Wolfsburg und Silvan Widmer, der spielt bei Basel, auch ein ganz guter, solider Mann. Im Mittelfeld haben wir dann Dennis Zakaria, auch ein wirklich starker Sechser. Angeblich sollen die Bayern da auch immer wieder interessiert sein. So von Frankfurt, Xhaka, unser Arsenal-Spieler, der wahrscheinlich die Schweizer als Kapitän aufs Feld führen wird. Freuler, auch ein super Spieler bei Atalanta Bergamo. Fasnacht und Zuber auf den Außen, denke ich mir mal. Und im Angriff Admir Mehmedi, Embolo, Seferovic, Gavranovic, Shaqiri, Vargas, das sind alles ganz gute Namen, denke ich mal.
Ja, da ist Potenzial drin bei den Schweizern. Ein interessantes Team zu analysieren, weil ich sie echt so schwer einschätzen kann. Also sie sind jetzt nicht mit absoluten Topstars ausgestattet, aber ein schöner Mix von Talent und Erfahrung.
Ja, und bei denen habe ich halt immer das Gefühl, die schmeißen sich rein, die sind eher ein Team, funktionieren als Team. Da ist auch die Mischung zwischen Jung und Alt ganz gut. Zum Beispiel ein Embolo, glaube ich, ist auch erst so 23, 24. Also der ist jetzt auch noch nicht so alt. War ja früher irgendwie so das Megatalent, hat dann bei Schalke nicht funktioniert, aber jetzt bei Gladbach.
Funktioniert er besser, ja. War auch bei Wolfsburg, oder?
Na, da ist von, glaube ich, direkt von Schalke zu
direkt Gladbach von Schalke gegangen. Okay. Ja. Okay.
Und Seferovic, auch ein guter Striker da vorne, spielt bei Benfica Lissabon. Und Gavranovic, glaube ich, spielt in Kroatien sogar, oder? Spielt er nicht?
Ja, ob das jetzt bei Zagreb ist oder bei Rijeka, bin ich mir nicht sicher.
Ja.
Müsste man schauen. Ich glaube sogar, dass er bei Rijeka spielt. Oder ich glaube, bei beiden Teams sogar.
Ja.
Deswegen verwechsel ich das wahrscheinlich.
Und ein Shaqiri, der mit Liverpool auch schon
Meister
wurde und ja in der Champions League ein paar Kurzauftritte vielleicht hatte. Auch ein erfahrener Mann in Wahrheit. Bei Bayern auch lange gespielt. Ich würde sagen, die Schweizer schaffen die Gruppenphase. Sie haben schon des Öfteren gezeigt, dass man den Großen ein Bein stellen kann. Zum Beispiel bei der WM 2010 hat man gegen Spanien einen Auftaktsieg geholt.
Gegen den späteren Weltmeister.
So ist es. Und bei der WM 2018 wurde man auch Gruppenzweiter hinter Brasilien. Da war erst im Achtelfinale dann ja gegen Schweden, auch jetzt nicht den Riesengegner, Schluss. Und ja, jetzt, wenn wir auf die Gruppe achten, Türkei, Italien, Wales ist schon schwierig.
Ja.
Da ist schon fast alles möglich für jeden. Türkei war wirklich formstark.
Haben ja, wir
schon
vor allem, weil Yilmaz jetzt anscheinend seinen zweiten
Frühling
erlebt mit 36.
Ganz, ganz verrückt, was der Typ gerade
macht. Zerschießt Frankreich einfach.
Wird wahrscheinlich mit Lille Meister. Und ja, mit der Türkei werden die auch auf Jagd gehen. Italien, denke ich, mit dennoch, dass sie Gruppensieger werden und dann geht es halt wirklich in den Dreikampf um Platz 2. Wales darf man ja auch nicht unterschätzen.
Gareth Bale, Aaron Ramsey.
Rambo,
ja. Rambo. Ja, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Gruppe. Also die wird man mit sehr viel Spannung verfolgen dürfen, glaube ich. Die Schweizer sehe ich auch. Ich glaube, sie schaffen es, da durchzukommen. Vor allem der Trainer, ich glaube, ist so ein taktisches
Taktikfuchs.
Genau, der wird das, glaube ich, schon regeln irgendwie. Ob das jemals für mehr reicht, ist für mich so die Frage. Weiß nicht, ich blicke so nach Kroatien und ich finde die Parallelen zur Schweiz sehe ich schon. So ein kleines Land, aber immer wieder mit guten Kickern, vor allem in der Offensive sieht man ja auch sehr viele, die in Deutschland gespielt haben. Vielleicht fehlt einfach noch so der eine Mega-Superstar, wie es halt Modric zum Beispiel in Kroatien war, um vielleicht einfach da sie in ein Finale zu führen. Dieses Jahr sehe ich das nicht, aber ich würde sie nicht unterschätzen. Ich glaube, sie könnten auf jeden Fall die Großen ärgern, wie sie es schon oft genug gemacht haben. Aber ich denke, im Achtelfinale ist da wieder Schluss, befürchte ich, für die Schweizer.
Da gehe ich mit dir mit. Ja, ich glaube, dass sie eben auch eventuell was reißen können, aber Achtelfinale ist dann wahrscheinlich auch wieder definitiv Schluss. Ja, schauen wir einfach zur nächsten Nation.
Ja, das ist,
wir da mal ab.
Das ist der nächste Gruppengegner quasi. Italien, Europameister von 68. Ein Name, der, glaube ich, auch vielen natürlich etwas sagt. Mit Roberto Mancini ist er 2018 im Amt. Eine unfassbar souveräne Quali, Platz 1 mit absolut keiner Niederlage. 37-4
bist du
Tore. Man muss halt bei Italien sagen, dass es ähnlich wie bei Deutschland ein bisschen Probleme gab in den letzten Jahren. Also man hat die Trainer gewechselt und der Umbruch hat sogar stattgefunden, muss man sagen, aber die Qualität ist nicht so mitgegangen. Wir können ja das Team ein bisschen durchgehen im Tor. Gefühlt die letzten 5 Jahrzehnte Zoff, Buffon und jetzt Donnarumma. Mhm. Also da tut sich nicht so viel bei den Italienern. In der Abwehr, gut, Bonucci kennen wir alle. Chiellini, glaube ich, macht nicht mehr mit. Muss man schauen.
Zu alt sein, ja. Dann schon, oder?
Und dann gibt es halt nicht mehr viel. Also ich habe hier stehen Bastoni und Lazzari. Alles so für mich Mittelqualität-Klasse. Ja? Und Bonucci alleine, der das richtet, bin ich mir nicht sicher, ob das reicht. Und
Bastoni eher noch vielleicht mit, ja, Hinter jetzt Meister geworden.
Genau, das könnte vielleicht so der Schub sein für den. Mhm. Dann habe ich im Mittelfeld stehen Barella und einen Verratti. Nur Verratti hat nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt, nicht wahr?
Und Verratti habe ich jetzt unlängst, das war eben vor ein paar Tagen, gehört, es droht das EM aus, weil er sich, glaube ich, verletzt
ja,
hat.
Ja. Und ich glaube, er war auch in den letzten Kadern nicht dabei.
Komischerweise, weil von der Qualität her, der Typ ist ja ein Wahnsinn.
Er ist wahrscheinlich der beste Mittelfeldspieler, den Italien aufstellen könnte. Im Sturm habe ich jetzt noch Belotti. Insigne, ja, mit Napoli unfassbar stark und Immobile, glaube ich, ein Mann, der für sich steht in den letzten Jahren mit Lazio. Pff, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tore er geschossen hat. Es müssen ja sicher über 100 sein.
Unglaubliche
Quote. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann Mancini da rausholen? Mit City Meister geworden, danach gab es einen kleinen Dip. Immer wieder so kleine Sticheleien. Man hat Deutschland geärgert in der Europameisterschaft mit Balotelli. Man wurde in Deutschland Weltmeister 2006 und ja, danach kam nicht mehr viel, nur ganz kleine, ja, Sticheleien, die man setzen konnte. Dann hat es auch, glaube ich, in der Europameisterschaft gegen Spanien nicht funktioniert, im Elfmeterschießen rausgeflogen. Man hat dann die Pirlos verloren der Welt. Ich kann nur schwer eine Prediction, also ich kann nur schwer sagen, was man von den Italienern erwarten kann, weil für mich einfach es wirklich an der Qualität fehlt. Es sind denn Spieler, die quirlig sind, vor allem im Sturm, die können unfassbar Probleme bereiten. Also ich möchte nicht unbedingt gegen Belotti, Insigne und Immobile verteidigen müssen, ganz ehrlich nicht. Aber ich glaube, sie sind sehr anfällig hinten und das könnte ihnen das Genick brechen, sogar in der Gruppe, über die wir gesprochen haben eben. Das ist für mich, wird vielleicht knapp für Platz 1 reichen, muss aber nicht heißen, dass sie nicht vielleicht sogar als Dritter schon sehr schnell in Richtung Heimat zurückfliegen können oder müssen vielmehr.
Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, es kommt echt darauf an, wie sie sich in der Gruppenphase präsentieren. Ich sehe auch eher jetzt nicht so die einzelnen Starspieler, die herausragen. Da ist wohl eher so das Gesamtgefüge, das Team gefragt. Und wenn mal die Gruppenphase durchgestanden wird, dann kommt es echt darauf an, welchen Gegner hat man vor sich. Aber an und für sich, Italien ist schon eine ganz gute Mannschaft. Mhm. Die Spieler, die du jetzt aufgezählt hast, sind halt schon auch ein paar wirklich gute dabei. Die müssen halt jetzt auch ihre Form abrufen, ihre Topform. Und gerade bei der Gruppe ist es so schwer, irgendwie ja, zu sagen, dass Italien da durchmarschiert, ist schwierig.
Ja, die Qualifikation macht natürlich Hoffnung. 4 Gegentore, das klingt ganz nach Italien, nach dem alten Italien. Bleibt abzuwarten. Ich denke, das ist so ein kleines Überraschungspaket, wo ich sagen kann, ich sehe da Potenzial, aber ich befürchte, für die Italiener wird sehr früh Schluss sein im Turnier. Ich befürchte, das könnte im ersten K.O.-Spiel sogar zu Ende gehen.
Es kann natürlich in der Gruppe alles passieren. Ich würde sagen, wir haken jetzt auch mal wieder Italien ab und schauen zur nächsten Nation. Und ich hätte da Dänemark für euch vorbereitet. Platz 10 in der Weltrangliste. Sind auch mit dem ÖFB in der WM-Quali-Gruppe. Das heißt, wir haben sie schon ein bisschen zu Gesicht bekommen, haben halt eine 0-4-Klatsche kassiert und das war gar nicht schön mit anzusehen. Aber das zeigt auch, dass Dänemark ganz gute Qualität besitzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Österreich ein Gradmesser ist und ein Top-Gegner, aber
naja, im Hinblick der letzten Monate war das schon eine Überraschung.
Also auf jeden Fall, dass wir so eine Abfuhr kassieren.
Abfuhr, ja.
Das hätte ich auch nicht unterschrieben, hätte ich nicht drauf gesetzt. Auf der Trainerbank sitzt Kaspar Hjulmand. Der ist seit Sommer 2020 im Amt, also auch relativ kurz. Frisch, ja. Und das Kuriose ist, der sollte eigentlich erst nach der EM, die letztes Jahr ja stattfinden sollte, übernehmen. Und jetzt hat er praktisch den Job und wird sie jetzt zur EM führen. Also das ist ein kleiner Bonus für ihn. Der hätte sonst eben diese Euro nicht mitmachen dürfen. Wie gesagt, 10 Spiele erst unter Hjulmand. 7 Siege, darunter ein Sieg, ein 1-0-Sieg gegen England. Also muss man auch schon sagen, das zeugt von Qualität.
Die Engländer verlieren nämlich nicht so oft.
Ja, dafür 2 Niederlagen gegen Belgien in der Nations League-Gruppe, das kann man sich aber dann auch leisten.
Ja, ja.
Und dann gab es noch ein Remis gegen England, nochmal in der Nations League. Also gegen Top-Gegner merkt man, Dänemark musste sich nicht verstecken. Punkteschnitt von Hjulmand sind dann 2,20 Punkte, wirklich stark gemacht. In der EM-Quali ist man dann eben, wie vorher angesprochen, hinter der Schweiz Gruppenzweiter geworden mit Gruppengegnern Irland, Georgien und Gibraltar. Da haben wir eh schon gesagt, das sind jetzt nicht die größten Herausforderungen. Aber eben diese zuletzt starke Form, die zeigt, dass Dänemark da schon vielleicht so ein kleiner, ja, ein Überraschungskandidat sein kann, der es dann weit bringt. Denn wie gesagt, 4-0 gegen Österreich und davor ein 8-0 gegen Moldawien. Da haben sie sich auch ein bisschen warm geschossen und ein 2-0 gegen Israel ist davor auch noch passiert. Und die Mannschaft, jetzt schauen wir uns mal kurz den Kader an, so die bevorzugte Formation ist eher eine Viererkette hinten, also ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3. Das heißt eher mit einer Spitze vorne. Das wird dann wahrscheinlich Paulsen sein.
Ziemlich sicher.
Braithwaite und Dolberg sind auch noch gute Optionen. Im Tor, klassisch, geht man mit Schmeichel. Da gibt es auch, glaube ich, keinen anderen, der so eine enorme Qualität verfügt.
Das ist ganz, ganz deutlich. Ja.
Also Schmeichel von Leicester City, genau. In der Abwehr ist man auch ganz gut aufgestellt, finde ich. Christensen von Chelsea, Westergaard von Southampton und Anderson spielt jetzt, glaube ich, bei Fulham ist er ausgeliehen von Lyon. Also alles Premier League-Hünen. Und im Zusammenspiel dann noch mit Kjær, der auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, bei AC Milan spielt, aber dennoch einfach viel Erfahrung besitzt eben und ganz gut in der Abwehr, die Abwehr
zusammenhält.
Ja. Genau. Auf Außen hat man dann Joachim Mehle von Atalanta, ein Daniel Vaz, der auch jetzt schon über 30 ist, aber einen sensationellen Freistoß hat. Striga Larsen, der hat sogar Austria-Vergangenheit, hat schon in Österreich gespielt. Mittelfeld, Delaney, Heubjerg werden wahrscheinlich die Doppel-6 bilden.
Ziemlich sicher, ja.
Und in der Schaltzentrale auf der 10 Christian Eriksen.
Frisch gebackener italienischer Meister.
So ist es. Auf Außen dann gibt es noch Skov, der spielt bei Hoffenheim, hat auch einen mörderischen Freistoß. Also wenn da mal ein ruhender Ball in Tornähe ist, dann...
Und du glaubst, Eriksen ist der Einzige,
ja. Stimmt, ja, Eriksen kann ja auch noch traumhafte Freistöße schießen. Also die haben da genügend Leute, die sich diesen ruhenden Ball gut hinlegen können. Scove Olsen, also Namensvetter vom vorher gegangenen, hat gegen Österreich einen Doppelpack geschossen, ist auch ein Junger, ich glaube so 20 Jahre. Also Dänemark scheint gut aufgestellt sein, auch wieder eine gute Balance zwischen alt und jung, Erfahrung und Spielwitz und Siegesgier. Also ich glaube, die könnten überraschen, sind mit Finnland, Belgien, Russland in einer Gruppe. Das scheint irgendwie machbar, wenn man Russland auch ausnockt. Mhm. Belgien, ja, haben sie schon in der Nations League gespielt, wird wahrscheinlich etwas zu eine harte Nuss sein. Ich glaube aber, dass sie es schon ins Achtelfinale schaffen und danach...
Dort ist dann Schluss, sage ich.
...wird wahrscheinlich Schluss sein, außer es passiert halt irgendwas...
92,
oder? Ja, ein kleiner Wink Richtung 92. Ja. Ja, letzte WM haben sie auch sich im Achtelfinale gegen Kroatien erst im Elfmeterschießen beugen
müssen. Stimmt, ja.
Also vielleicht ein kleiner Geheimtipp für diese Euro.
Ja, die Dänen, glaube ich, haben etwas, was den anderen entgeht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Möglichkeit, ihre Gefühle außen vor zu lassen. Ich glaube, dass der Druck vielleicht bei ihnen nicht so spürbar wird. Dieses Skandinavische, glaube ich, ist ein bisschen...
Eiskalt.
Die kalten Skandinavier. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt, wo du den Namen vorher durchgegangen bist, das ist Qualität dabei. Ich meine, da spielen Spieler einfach bei Inter Mailand und Barcelona. Und Premier League-Erfahrung ist dabei, was natürlich sie auch sehr stabil macht, also auch sehr aggressiv.
Und robust.
Robust, ja. Das ist ein gutes Wort, genau. Und du hast halt auch viele Meister, ja. Schmeichel ist Meister geworden in England, italienischer Meister. Braithwaite, ja, fast spanischer Meister geworden jetzt. Also da ist viel dabei. Ich denke, ein Team, das man da definitiv nicht unterschätzen darf. Dennoch ist vielleicht einfach das Problem der geringen Qualität. Es ist eine Europameisterschaft, was natürlich dazu kommt, dass mehr Qualität zusammengepfercht wird. Bei einer Weltmeisterschaft muss man ja sagen, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass sich halt dann hin und wieder mal ein paar schwächere Mannschaften qualifizieren, dadurch, dass es ja aufgeteilt ist auf die Kontinente. Ja. Honduras zum Beispiel kommt dann dazu, was jetzt grundsätzlich, glaube ich, nicht für sehr viel Knieschlottern sorgt. Aber bei der Europameisterschaft hast du, glaube ich, selten mal einen schwachen Gegner. Das ist alles da, wo du sagst, ja okay, in jedem Team entdeckst du einen Superstar, ja, keine Ahnung. Die Schotten früher habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Jetzt haben sie da den Robertson und den Tierney zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen, ja. Deswegen ist das schwierig vielleicht, dieses Wunder nochmal zu schaffen, aber dazu kommen wir später noch.
So ist es. Chrissy, welche Nation hast du jetzt noch?
Ja, eine Mannschaft, die, ja, ich sage es sehr oft, aber ich wiederhole mich, unfassbar spannend. Es ist der Titelverteidiger. Portugal, Ranglistenplatz 5 und ich glaube, wenn man an Portugal denkt, denkt man nicht nur an schönen Urlaub, sondern an Cristiano Ronaldo.
Definitiv.
Der Mann mittlerweile 36, er wird, glaube ich, 37 demnächst. Irgendwo hat jemand mal gesagt, dass wohl diese EM die letzte sein könnte für den, ja, Mr. Champions League. Macht mich ein bisschen traurig, ein Mann, der 2004 auf die Szenerie kam, ja, mit Figo damals und ja,
ihm sich, war noch Zeit, ne?
Ja, beugen musste gegen Griechenland und Rehhagel. Die Portugiesen, wie schon gesagt, 2016, muss man sagen, überraschend, Europameister gegen die Franzosen, jeder erinnert sich an den Torschützen. Mit einem schönen Augenzwinker. Ich glaube nicht, dass viele sich daran erinnern. Es war Eder in Minute Eder, 109. Ja. Ronaldo verletzte sich sehr früh mit Tränen in den Augen und dann hat er sich ja sehr motiviert an die Seite von Fernando Santos gesetzt. Der Cheftrainer ist seit 2014 im Amt. Die M-Quali war nur Platz 2. Hinter der Ukraine 5 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage. Aber wenn wir das Team mal durchgehen, im Tor gut Antonio Lopez.
Nicht Rui Patricio.
Ja, das ist die Frage. Der hat eine harte Verletzung hinter sich.
Ah ja, stimmt.
Und ich glaube nicht, dass das reichen wird. Dennoch, Lopez, ein guter Verteidiger, sage ich, guter Torhüter. In der Abwehr haben wir Diaz, wahrscheinlich der beste Verteidiger im Moment in England, wenn Van Dijk mal nichts dagegen hat. Mhm. Fonte ist jetzt in Frankreich, hat mit Southampton sehr, sehr lange dort gespielt, auch sehr guter Verteidiger. Cancelo und ja, ich habe hier Cedric mal stehen, ist oftmals von Anfang an dabei. Ob das auch bei Santos der Fall ist, muss man schauen. Hat eine große Rolle gespielt jetzt in den letzten Spielen, vor allem auch gegen Serbien. Im Mittelfeld, gut. Was soll man sagen? Bruno Fernandes in einer Saison, die absolut überragend ist. Der Mann ist, glaube ich, schon bei weit über 30 Torbeteiligungen in seiner zweiten Saison jetzt bei United, glaube ich. Kam von Sporting, genauso wie Cristiano Ronaldo, also die
Parallelen
sind da. João Moutinho, ein Mann, den, glaube ich, viele kennen. Neves und Sanchez, der ja noch vor ein paar Jahren als der nächste Weltfußballer gehandelt wurde, jetzt ein bisschen untergegangen, aber wer weiß.
Auf jeden Fall. Aber jetzt spielt er auch bei Lille, glaube
genau.
ich.
Genau.
Mit Fonte.
Mit Fonte.
Mit Oldie Fonte. Und die sind ja auch gerade auf Meisterkurs.
Auf Meisterkurs. Also da sieht man mal, was da allein schon Talent ist. Und im Sturm haben wir Silva, haben wir João Felix, Jota, Neto und natürlich Cristiano Ronaldo. Ich glaube, die Nummer 7. Ein paar werden ihn kennen. Wird das Team als Kapitän anführen. Die Erwartungen, ja. Bei der EM wurde man quasi überraschend Europameister. Bei der WM musste man sich Uruguay beugen und das Ziel bei der EM, ich habe hier stehen bei mir, man will natürlich ins Finale. Wenn man schon so am Nektar genascht hat, dann möchte man natürlich mehr davon haben. Das Team ist unfassbar mit Qualität bestückt. Es ist für mich ein besseres Team als noch vor 4 Jahren, um ehrlich zu sein, oder 5 in dem Fall. Und ich glaube, dass ein Ronaldo wahrscheinlich sehr motiviert sein wird, in seinem womöglich letzten Europameisterschaftsturnier da weit zu kommen. So für Furore gesorgt hat er jetzt schon länger nicht bei einem Turnier, muss ich sagen. Also mir fällt natürlich dieses 3:3 gegen Spanien ein. Sein Hattrick ist unvergessen. Aber der Rest, muss ich sagen, war dann doch eher mau für einen Mann wie Ronaldo. Ansonsten schwierig einzuschätzen. Jetzt habe ich es rausgebracht. Portugal, man kann sagen, sie können es gewinnen. Aber ich glaube, im Halbfinale ist Schluss. Und das ist für mich so der Strich drunter.
Okay, ja. Hast du Bernardo Silva? Hast du auch Bernardo
Silva? Bernardo Silva habe ich sogar noch vergessen. Also.
Ja, das, ich habe mir schon gedacht, da fehlt irgendwie der Name. Aber ja, du hast es gesagt, Portugal verfügt über unfassbare Qualität. Ja, wie du gesagt hast, Ronaldo ist jetzt auch nicht mehr so der spielentscheidende Faktor. Gehe ich auch mit dir, aber die Mannschaft hat, wie schon eben jetzt erwähnt, so viel Qualität auf allen Positionen eigentlich gut besetzt, ja. Mit Erfahrung, auch mit Talent. Die sind natürlich auch bereit für den großen Wurf. Ich meine, Euro haben sie jetzt schon mal gewonnen, aber sie sind, denke ich, wieder in der Lage, ganz nach oben zu kommen. Jetzt müssen wir noch ansprechen, die Gruppe.
Bevor du die Gruppe ansprichst, übrigens haben sie die UEFA Nations League ja auch gewonnen.
Ah ja, das dürfen wir auch nicht verheimlichen.
Als erste Mannschaft, das heißt, sie sind definitiv titelhungrig. Und jetzt kommen wir zur Gruppe.
Ja, die Gruppe ist eine richtig brisante und eigentlich wahrscheinlich die schwerste, oder?
Ziemlich sicher, ziemlich sicher.
Was haben wir da? Frankreich, Deutschland und Portugal, oder?
Genau, und ich glaube, da hat sich noch jemand...
Wer hat sich dazu geschlichen? Ungarn.
Die Ungarn, genau,
die
richtig.
Die Ungarn,
richtig,
ja,
richtig.
Die, denen blüht ein trauriges Schicksal.
Das, also, tauschen möchte ich nicht mit unseren Nachbarn.
Definitiv. Ja, das kann man ja auch schwer hervorsehen. Du hast den amtierenden Weltmeister, du hast Deutschland, die sich da wieder etablieren wollen und zeigen wollen, hey, wir können da oben auch mitspielen.
Und du hast den Titelverteidiger.
Und du, ja, den habe ich gerade am Anfang, glaube ich, erwähnt, den Titelverteidiger.
Ah, ich dachte, du hast den amtierenden Weltmeister.
Ja, okay, jetzt, ja. Ich glaube, jetzt habe ich dich verstanden. Ja, den amtierenden Europameister mit Portugal. Ich meine, Ungarn, ja, die können natürlich auch plötzlich, also aus dem Nichts überraschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt irgendein Wörtchen mitzureden haben. Aber ja, wer kommt da weiter in der Gruppe? Ich kann es nicht hervorsehen.
Boah, da, also ich traue mich da nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ja, Deutschland, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in zwei Turnieren, zwei aufeinanderfolgenden Turnieren in der Gruppenphase sich verabschieden. Aber man hat schon krassere Sachen gesehen. Also ich traue mich da nichts zu sagen, es tut mir leid. Also.
Ja, na, ich bin da ganz bei dir. Ich denke mir nur, auf jeden Fall wird wahrscheinlich in der Gruppe, wenn sie es nicht ganz verkacken, der Drittplatzierte auch weiterkommen. Glaubst du nicht?
Boah, ich
glaub, oder glaubst du eher, es wird alles Remis sein und dann scheidet der Drittplatzierte auch
aus? Das glaube ich nämlich. Ich glaube, dass eine Top-Nation, ich glaube, dass die Ungarn dadurch profitieren könnten sogar und Dritter werden, weil die Top-Nationen sich gegenseitig richtig, da wird einer wahrscheinlich sogar beide Top-Spiele verlieren und auf null Punkten sein und dann das Spiel gegen Ungarn einfach wegwerfen aus Frust und mit null Punkten vielleicht sogar rausfliegen. Wer das sein wird, boah, weil, um ehrlich zu sein, wir kommen ja noch zu den Spaniern, aber das ist auch nicht mehr das, was es mal war, ja. Das darf man nicht vergessen, das gab auch schon überraschende Niederlagen, auch wenn sie die Deutschen ziemlich verprügelt haben vor kurzem. Also, ich traue mich nichts zu sagen, aber ich gehe mal davon, also ich ja, ich sage mal, Spanien und Deutschland schaffen es und die Ungarn werden Dritte.
Hast du jetzt Spanien oder Frankreich? Das ist nämlich
Frankreich. Frankreich genau, und Frankreich. Deutschland.
Okay, ja. Ich glaube aber fast eher, dass Portugal, ich sehe Portugal sogar ein bisschen weiter vor Deutschland. Es klingt komisch, aber die sind schon mehr Einheit, habe ich das Gefühl, als Deutschland.
Ja, es stimmt, weil sie halt auch sie haben ja viele Erfolge auch jetzt gefeiert vor kurzem. Ja. Also so sehr wir die Nations League nicht verstehen, es ist ein Titel. Und das ist wirklich, also schreibt es in die Kommentare.
Wer wird
hier weiterkommen?
Das interessiert uns brennend. Und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Top-Nation. Sie ist ja schon gerade erwähnt worden. Wir machen weiter mit Spanien. Die befinden sich jetzt auf Weltranglistenplatz 6, waren auch mal ganz oben. Cheftrainer momentan Luis Enrique. Der ist seit 2019 im November wieder im Amt.
Ja, das war ja, tut mir leid, dass ich unterbreche, das war ja ein ziemlich trauriger
Grund. Ja, es war, 2018 ist er schon mal Trainer von der Furia Roja gewesen. Ich glaube, da war irgendwie ein Tod in der Familie.
Ja, die Tochter, glaube ich.
Ja, genau. Die Tochter ist verstorben und dann hat er sich natürlich eine Auszeit nehmen müssen. Ganz verständlich. Und in der Zwischenzeit hat Roberto Moreno ein kurzes Intermezzo als Interimstrainer gehabt. Und wie gesagt, 2019 dann anscheinend verkraftet und wieder neuen Mut und Energie gefasst, das Amt wieder zu übernehmen. Das hat, glaube ich, Moreno auch damals im Interview gesagt, dass er wirklich ein Platzhalter ist für Enrique. Sobald der sich bereit fühlt, den Job wieder zu übernehmen, dann würde er sofort seinen Posten wieder räumen. Ja, seit Wiederantritt hat er erst 11 Spiele mit Spanien gehabt, 5 Siege, 5 Remis und eine Niederlage, also auch jetzt nicht so konstant. Mhm. Man muss aber sagen, die EM-Quali haben sie ohne Niederlage mit 8 Siegen und 2 Remis bestritten und das in einer Gruppe mit Schweden, Norwegen und Rumänien, die größten Nationen jetzt. Ja, also gegen Skandinavier und Rumänien ist jetzt auch nicht so
Die wischt man nicht nur so bei auf die Seite. Das
genau. Zu Norwegen wollte ich noch einen kleinen Fact hinzufügen. Haaland mit Norwegen ist einfach nicht bei der Euro. Das ist schon tragisch.
Das ist auch Ødegaard.
Ødegaard genauso. Also da sind ein paar Stars, die nicht auf den Zug der Euro springen durften. Ja, jetzt nach den EM-Titeln 2008 und 2012 von Spanien, damals mit den glorreichen Offensivstützen wie Xavi, Iniesta, David Villa,
Busquets. Fernando
Torres. Busquets ist ja immer noch da, aber ich meine, diese Stützen, die ich jetzt
Fabregas.
Fabregas, habe ich ja fast vergessen, die mussten jetzt ersetzt werden und Spanien hat natürlich wahnsinnig Qualität. Aber man muss schon sagen, dass diese Spieldominanz ein bisschen zurückgegangen ist.
Das Tiki-Taka ist nicht mehr so präsent. Ja, eigentlich gar nicht mehr.
Ja, da hat man mit Enrique zwar schon einen Ex-Barca-Trainer, aber der jetzt anscheinend nicht so viele Barca-Spieler hat oder so, die dieses Spielsystem kennen, die das auch verinnerlichen können. Schauen wir uns gleich mal die Mannschaft an. Im Tor.
Iker Casillas.
Nicht mehr, leider Gottes. Hat schon abgedankt. Ja, geht, wird man wahrscheinlich mit David De Gea gehen, oder? Und Unai Simon von Bilbao, Athletic Bilbao, ist auch eine gute Alternative, aber
ich glaube, De Gea wird.
De Gea über die Jahre hinweg sehr solide. Abwehr innen mit Piqué und kommt Ramos? Ist der fix dabei? Das bin ich mir auch nicht gerade
sicher. Also ich muss sagen, sowohl Piqué als auch Ramos haben ja eher enttäuschende Saisonen hinter sich.
Ja.
Verletzungsgeplagt bis zum geht nicht mehr beide. Klingt auf dem Papier wahrscheinlich als bestes Innenverteidiger-Duo in im Turnier. Aber puh, also es würde mich überraschen, wenn das Duo ist. Würde mich sehr überraschen.
Ja, dahinter hat man noch das Talent von Manchester City, Garcia, Eric genau, Garcia. Ja. Und Pau Torres von Villarreal ist auch ein ziemlich starker Verteidiger. Ja, da könnte man dann, ich weiß nicht, was noch für Innenverteidiger, vielleicht noch Inigo Martinez, glaube ich, gibt es noch einen.
Ja, oder ich weiß nicht, ob Albiol noch eine Rolle spielt.
Ich glaube, der ist dann schon, wobei er mit Villarreal gut gespielt hat. Aber
ist im Finale der Europa League.
Ja, aber ich glaube, der wird nicht mehr so berücksichtigt. Ja. Auf den Außenverteidigerpositionen ist man auch recht dünn besetzt. Also mit Jordi Alba und Gaia von Valencia. Ja, ist man dann nicht so, hat man nicht so viele Alternativen.
Alba muss fit bleiben, fertig.
Alba muss fit bleiben, genau. Und manchmal muss sogar auf den Rechtsverteidigerpositionen müssen da auch Innenverteidiger ran. Also da gibt es jetzt auch nicht so den eindeutigen Hector Bellerin bei Arsenal. Ist jetzt auch nicht.
Reicht nicht, ne?
Das ist kein Euro-Niveau mittlerweile für Spanien. Ja, da schaut das Mittelfeld zum Glück besser aus. Da hat man einfach eine Bandbreite an Möglichkeiten. Das ist fast schon ein Überangebot. Also Rodri von Manchester City sehe ich da auch.
Das ist
ziemlich gesetzt.
Ja.
Busquets, Koke, Fabian Ruiz von Neapel, einen Thiago haben wir da noch, einen Pedri, einen Dani Olmo, einen Mikel Merino, der auch sensationell spielt mit Real Sociedad. Vielleicht lässt man einen Olmo auch ganz vorne spielen, aber ganz vorne hätte man eben auch Morata, Moreno, vielleicht einen Rodrigo noch von Leeds. Ja, außen noch Oyarzabal, Ferran Torres, Adama Traoré von Wolverhampton, das mörderische Viech. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich da besetzen sollte in der Zentrale, im Mittelfeld, und hättest du da irgendeine Formation oder irgendwie eine Mannschaft im Geist? Was fällt dir
da? Also ein? Kommt drauf an. Ich persönlich glaube, dass die Spanier vielleicht sogar, ich weiß nicht, 4-4-2 ergibt vielleicht am meisten Sinn.
Mhm.
Es kommt ganz drauf an, wenn man Piqué und Ramos und Piqué hinten hätte, kann man dann natürlich ziemlich offensiv spielen und sagen, okay, die beiden haben hinten das Ganze fest und der Alba und Gaia, wenn es in dem Fall der Gaia ist, können nach vorne stürmen. Alba, der quasi sehr gern offensiv spielt. Deswegen, mit diesen Namen hat man natürlich offensiv so viele Optionen und ist auf jeden Fall ein haushoher Favorit, definitiv. Dennoch ist diese, diese Selbstverständlichkeit nicht mehr da.
Ja.
Das meiner Meinung nach fehlt schon. Und ich glaube, man müsste... Also ich glaube, man kann sie im Halbfinale sehen. Ob es dann weitergeht, würde ich eher nicht mitgehen. Also die Spanier hätte ich jetzt nicht als haushohen Favorit gesehen. Da sehe ich zum Beispiel die letzte Nation eher sogar davor, zu der wir noch kommen. Aber ich freue mich, dass die Spanier wieder ein bisschen Aufwind bekommen. Man hat ja Deutschland 6-0 besiegt und ich glaube, man erholt sich jetzt ein bisschen nach diesen, ja, Titeln, also das war ja ein Durchmarsch, 2008, 10, 12
ja.
und 14 dann das Aus in der Gruppenphase, ich glaube, da hat man ja gegen Chile auch verloren. 2016 ging es auch nicht sehr weit, 2018 haben wir schon besprochen, glaube ich, und ich denke, man möchte jetzt wieder ein bisschen auf sich aufmerksam machen, genauso wie Deutschland ein bisschen, also ich glaube, das macht das Turnier ja so spannend, dass man mit Spanien und Deutschland Nationen hat, die eher Federn haben fallen lassen und jetzt vielleicht wieder als ein schöner Phönix aufsteigen.
Mhm.
Deswegen freue ich mich schon. Also die Spanier schaffen die Gruppe, glaube ich, locker und werden wohl ein Halbfinalist bilden, bin ich mir jetzt so ziemlich sicher.
Ja, da teile ich eigentlich so ziemlich deine Meinung. Ich werde das Ganze nochmal ein bisschen untermauern mit Statistiken. Du hast schon gesagt, bei der EM 2016 ist es auch nicht, sind sie auch nicht weit gekommen. Zwar Gruppenzweiter hinter Kroatien, aber dann im Achtelfinale gegen Italien ausgeschieden. Du hast angesprochen, das 6:0 gegen Deutschland, was wirklich stark war, eine Machtdemonstration.
Haben auch Kroatien den nach ihrem Vize-Weltmeistertitel mit 6:0 abgeschossen. Ja. Also das muss man auch erwähnen in dem Fall.
Auf jeden Fall, aber danach, nach diesem 6:0 nicht allzu überzeugende Auftritte, muss man sagen, ein 1:1 gegen Griechenland.
Ja, danach in der Quali jetzt. Ja, zu Hause.
Ein knapper 2:1 Sieg gegen Georgien. Das war ja auch, stand
ich,
auch
ich glaube in der Nachspielzeit.
Messerschneide, ja. Und ein 3:1 gegen Kosovo. Also, ja, ging schon mal besser, habe ich das Gefühl. Und ging irgendwie schon mal
man leichter vorbei. Man merkt, dass es einfach, es fehlt irgendwo vielleicht dieser eine Superstar, oder?
Ja, du hast recht. Es ist jetzt nicht mehr, es sind nicht mehr diese Xavi und Iniestas. Und
was ist eigentlich mit Diego Costa?
Der ist, glaube ich, schon weg vom Fenster. Okay. Ja, der war zwar wirklich guter Stürmer auch, glaube ich, für Spanien und wichtig, aber ist jetzt auch schon, glaube ich, 33, 34.
Vereinslos
momentan, gurkt da herum, ist wahrscheinlich auch nicht ganz in Form. Also den sehe ich jetzt nicht so im Kader. Wie gesagt, Form schwierig einzuschätzen nach diesen Spielen. Aber mit Schweden, Polen und Slowakei in der Gruppe, das scheint schon machbar. Polen natürlich mit Lewandowski ist ein schwerer Gegner. Mhm. Schweden und Slowakei müssen sie eigentlich schon
machen. Ja.
Mit der Mannschaft, sie haben ja gute Leute, aber natürlich nicht mehr diese herausstechenden Stars. Und zum Beispiel ein Thiago ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da sehe ich eher noch einen Pedri und Olmo, die so die Zukunft im Mittelfeld sein müssten. Und Rodri zum Beispiel. Ja, im Sturm wird es ein bisschen eng.
Was Im kommt Sturm wird es, weil Morata ist...
Und Gerard Moreno finde ich auch cool bei Villarreal.
Spielt super, Moreno, ja.
Aber wie gesagt, danach wird es ein bisschen dünn. Also wir schauen, was Spanien zusammenbringt. Eine Nation haben wir jetzt noch.
Wir oder haben zwei Nationen
wir haben noch. Zwei.
Dann ja, ich glaube, jetzt kommen wir zu meinem Hauptfavoriten.
Oh ja, bin ich gespannt.
Sie sind ein Team, welches... ja, das Wort goldene Generation so ziemlich wie keine andere prägen. Vielleicht nur so wie die Nation danach. Es ist der amtierende Weltmeister und der Europameister von 84 und 2000. Cheftrainer Didier Deschamps seit 2012 im Amt, wurde Weltmeister 2018 gegen Kroatien mit 4:2. Die EM-Quali wurde auf Platz 1 beendet mit 8 Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Damals verlor man auswärts gegen die Türkei mit 2:0 und einem Torverhältnis von 25:6. Ja, startechnisch, glaube ich, müssten wir wahrscheinlich bis morgen jetzt zählen. Mhm. Ich habe auf Twitter so eine Auflistung gesehen und das ist kein Witz. Auf jeder Position haben sie bis zu 5 Spieler aufzählen können, wo das wirklich Namen, die dir was sagen. Ja. Ja. Haben wir jetzt nicht, weil das sonst den Rahmen dieses Podcasts sprengt, aber im Tor, ich meine, Hugo Lloris, glaube ich, wird an ihm nicht vorbeikommen. Es gibt noch Mandanda, theoretisch.
Und Mike Maignan.
Stimmt,
der, ja. Bei Lille auch wieder fantastisch auch spielt.
Meister oder ziemlich sicher Meister. Mhm. Ja gut, dann haben wir in der Abwehr Varane, Umtiti, Kimpembe, glaube ich, hat man, glaube ich, ein Überangebot, auch wenn Umtiti ein bisschen mit Knieverletzungen zu kämpfen hat. Varane ist im Moment auch verletzt, aber sollte es eigentlich rechtzeitig schaffen und Presnel Kimpembe, ich glaube, eine Stütze bei Paris.
Da habe ich auch eine brisante Meldung zu verbuchen. Und zwar habe ich das heute gelesen, Emerick Laporte ist ja eigentlich Franzose, hat aber jahrelang in Spanien gespielt. Das habe ich nämlich jetzt bei Spanien vergessen zu erwähnen. Der könnte jetzt für Spanien auflaufen.
Oh, wow.
Weil der hat, glaube ich, noch kein einziges Spiel in der A-Nationalmannschaft bestritten. Das heißt, er ist, ja,
er könnte
praktisch für Spanien nominiert werden und dann für Spanien auflaufen. Ganz brisante Geschichte, weil Emerick Laporte mit Manchester City gerade Meister geworden, ja. Und im Champions-League-Finale ein Top-Mann. Und die Franzosen, ja, könnten da ein bisschen durch die Finger schauen, obwohl die, wie du gesagt hast, auch gut aufgestellt sind in der Innenverteidigung.
Auf jeden Fall, aber Laporte, das wird sehr spannend, wie der sich entscheidet. Mhm. einen gleichen Fall gibt es jetzt auch bei Borna Sosa.
Ja, aber ich glaube, da hat der DFB schon gesagt, na, wir machen das doch nicht. Das wäre der Kroate.
Der Krawade, ja, wollte sich da verabschieden zum ehemaligen Weltmeister und Europameister. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, genau. Der Mann von Stuttgart. Im Mittelfeld, Kanté, Weltmeister, Meister mit Chelsea und Leicester, Pogba, Weltmeister, Rabiot, italienischer Meister, französischer Meister, Ndombele, habe ich auch noch stehen von Tottenham und so weiter und so fort.
Wir können gar nicht alle Namen aufzählen.
Was soll man dazu sagen? Ja. Im Sturm Kingsley Coman, deutscher Meister, Lemar wahrscheinlich bald spanischer Meister, Dembele, spanischer Meister, Anthony Martial, der bei United noch nicht mal zu Auftritten kommt, muss man sagen. Kylian Mbappé.
Da brauchen wir wenig Worte darüber verlieren.
Lassen wir so stehen.
Ja.
Olivier Giroud, der wahrscheinlich ziemlich bald der am beste Goalscorer wird in Frankreich. Und da sind Namen dabei wie Thierry Henry oder auch der ehemalige UEFA-Präsident.
Platini.
Genau, Platini. Und so weiter und so fort. Und da spielen dann Leute wie Benzema noch nicht mal eine Rolle vorne. Also.
Wahnsinn. Ja, der darf, glaube ich, auch gar nicht.
Der darf nicht.
Der hat sich verscherzt mit dem der L'Equipe.
Genau, da gab es ja ein paar Schwierigkeiten,
ja.
Ohne jetzt weiter darauf einzugehen. Ja, große Erwartungen in Frankreich aufgrund der goldenen Generation. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem in Frankreich im Moment. Die Fans erwarten eigentlich nur den Titel. Alles andere ist nicht erlaubt, muss man sagen. Antoine Griezmann übrigens, habe ich noch vergessen. Und das könnte so ein bisschen ein Problem werden. Also die Franzosen haben ja eine Vergangenheit hinter sich. Das ist ja auch zusammen, auch mit Algerien, sehr spannend. Da gibt es auch ein Buch, das können wir dann in die Beschreibung hauen, die das Ganze noch ein bisschen besser darstellen. Das ist ja auch ein Konflikt, ein Kulturclash. Und hatten natürlich 2012 diesen Skandal mit Anelka, Ribéry und so weiter. Also,
und war nicht auch 2010 dieser Skandal bei der WM in Südafrika, wo sie den Trainer auch nicht mehr folgen wollten?
Genau, das
Domenech oder wie der heißt.
Genau, da haben sie auch gesagt, mit argen Beschimpfungen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Also das war eine schmutzige Zeit von Frankreich und eine Wiedergeburt vom Allerfeinsten. Ich habe es besprochen, die Platin-Generation eigentlich. Es ist unfassbar, was für ein Talent. Und sie sind locker Weltmeister geworden, muss man sagen. Das war gar kein Problem. Hätten 2016 Europameister werden müssen. Was da passiert ist, weiß bis heute niemand. Und mein absoluter Top-Favorit auf den Titel. Also ich glaube, dass sie sich nur selbst schlagen können. Ich persönlich von hinten bis vorne, vom Trainer, von der Kaderbreite ist das einfach so top besetzt, dass man den einzigen Gegner hat und das ist Frankreich selbst.
Ja, ich finde es echt spannend, was Didier Deschamps da aus diesem Team macht, weil manchmal habe ich das Gefühl gehabt, er nominiert jetzt nicht die allerbesten, zum Beispiel eben ein Giroud, der ist schon, weiß nicht, 34 Jahre alt, den hat er einfach immer gebracht.
Und der scored.
Und der scored. Und das ist einfach so untypisch, weil bei Arsenal hat er dann auch irgendwann nicht mehr gespielt, hat den Lacazette abgelöst. Bei Chelsea war er dann auch eher Bankspieler.
Übrigens Lacazette, auch ein Franzose.
Ja, der spielt auch nicht. Ich glaube, der hätte zwar in jeder anderen Nation irgendwie einen Bankelplatz zumindest, aber Frankreich eben das Überangebot.
Gendouzi, Saliba übrigens auch möglich, aber
ja, ich glaube, entweder das kommt noch oder mal schauen, was aus denen wird. Müssen wir mal verfolgen. Aber das finde ich so grandios, dass Didier Deschamps diesen riesen Pool an zur Verfügung stehenden Spielern sortiert und dann für sich ein gutes Team herauspickt. Das ist ja eine Kunst in Wahrheit.
Vor allem, er macht das auch sehr gut. Ich meine, wenn man sich vorstellt, Dimitri Payet und Thauvin spielen hier noch nicht mal eine Rolle. Aouar.
Ja, Aouar. Wo ist Aouar in diesem Team?
Haben im Moment alle noch keine Rolle bei Deschamps. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Ja? Und du hast es wunderbar angesprochen. Es sind meistens nicht die man erwartet, aber es ist die richtige Mischung. Er hat die Formel im Moment raus und das wirkt sehr souverän im Moment. Also, wie gesagt, der einzige Gegner sind die Franzosen selbst.
Genau, sehe ich auch so. Die Gruppe, wie wir es vorher angesprochen haben, mit Deutschland, Portugal und Ungarn, ist eine heftige, aber die Qualität haben sie, sie haben die Qualität, den Titel zu holen. Da gehe ich voll mit dir.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da wird einfach nur der zweite Platz ausgespielt. Ich glaube nicht, dass Frankreich sich das wirklich nehmen lässt.
Ja, also ich hoffe, dass wir da nicht komplett einfahren und auf einmal ist schon Gruppenphasen aus schon.
Für die Franzosen.
Für die Franzosen. Aber ich kann es mir bei, ja, bei allen Szenarien, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir schließen jetzt mit einer Nation ab,
genau, die
ähnliche Ansprüche hat, aber noch titellos ist bei solchen Großereignissen. Ich spreche von Belgien. Die belegen nämlich Platz 1 in der Weltrangliste. Haben mit Roberto Martinez auch einen Trainer schon länger im Amt, seit 2016, ist kurz nach der EM 2016, ja, hat das Traineramt von Marc Wilmots übernommen und der hat wirklich eine sehr beeindruckende Trainerbilanz. Also da muss man sagen, das habe ich bei noch keinem Trainer, Nationaltrainer gesehen. 54 Spiele, 42 Siege davon, 8 Remis und nur 4 Niederlagen. Das bedeutet ein Punkteschnitt von 2,48 Punkten pro Partie. Das ist unglaublich. Also in Wahrheit geht der immer als
Sieger,
so gut wie immer als Sieger vom Platz. Die haben eine makellose EM-Quali für eben die Euro gespielt. 10 Spiele, 10 Siege und dabei nur 3 Gegentore kassiert.
Wahrscheinlich die beste Nation gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir niemand anderen vorstellen, der sie da, der irgendwie an solche Zahlen herankommen könnte. In der Gruppe, in der EM-Quali-Gruppe waren sie mit Russland, Schottland, Zypern, Kasachstan und San Marino. Ja, ich weiß, es sind nicht die großen Namen, aber dennoch musst du es zusammenbringen, einmal so eine Statistik aufzustellen. Ja, jetzt können wir auch mal ein bisschen den Kader durchgehen. Formationstechnisch setzt Martinez da eher auf eine Dreierkette. Also entweder so ein 3-4-2-1 oder 3-4-3. Das lässt er häufig spielen. Jetzt fangen wir mal im Tor an. Also da ist schon mal ein Hühne, ein Gigant im Tor. Thibaut Courtois von
Real Madrid.
Real Madrid. Danke. In der Abwehr, da ist schon, ja, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen.
In die Jahre gekommen,
das Abwehrduo um Alderweireld und Vertonghen. Vertonghen, der etwas ältere, der spielt jetzt mittlerweile bei Benfica Lissabon. Ein Denaya von Lyon ist da mit ein bisschen weniger Erfahrung in der Zentrale. Ansonsten, ja, jetzt wird es ein bisschen dünn in der Zentrale, in der Abwehr. Aber außen sind auch ganz gute Spieler, habe ich das Gefühl. Das Prunkstück von Belgien, finde ich natürlich, ist das Mittelfeld und der Sturm. Da hat man nämlich wahrscheinlich den weltbesten Zehner im Team mit Kevin De Bruyne. Unglaublicher Mann, mit City Erfolgsgarant, ja. Juri Tielemans, viel Talent, spielt
ja,
bei Leicester. City,
ja.
Dann natürlich die Hazard-Brüder, Thorgan und Eden. Bei Eden weiß man nicht, was man von ihm erwarten soll, weil, wie es schon angesprochen
haben. Verletzungsgeplagt, ja.
Genau, ja, das ist auch wieder so ein Überraschungssackerl, was man vom Eden Hazard bekommt. Und im Sturm, ja, Romelu Lukaku, frisch gebackener italienischer Meister.
Mertens
ist auch schon etwas älter, aber der verfügt über enorme Qualität. Also insgesamt muss man sagen, das Team ist unglaublich gut besetzt. Bei der EM 2016 hat man zwar das Auftaktspiel gegen Italien verloren, aber danach hat man natürlich sich gesteigert, Gruppenzweiter geworden, im Achtelfinale Ungarn ausgeschaltet, im Viertelfinale dann kam das überraschende Aus gegen Wales, dann der Trainerwechsel und seitdem geht es halt wirklich steil bergauf. Deswegen denke ich mal, das Ziel ist natürlich das Finale. Letztes Mal bei der WM 2018, glaube ich, musste man sich Frankreich, dem danach die WM gewonnen hat, im Beugen. Dritter Platz gegen England, das Spiel haben sie auch gewonnen. Das heißt, dritter Platz bei der WM 2018. Ja, ich würde sagen, es kann nur weiter steil bergauf gehen für Belgien. Die zeigen einfach kaum Schwächen. Und ich denke mal, dass sie sich natürlich durchsetzen werden in ihrer Gruppe. Und dass sie mindestens ins Halbfinale kommen, wenn nicht dann im Finale um den Titel spielen. Das wäre auch wieder so ein brisantes Duell Frankreich-Belgien.
Frankreich-Belgien wäre ein Traum. Ich weiß jetzt nicht, ob die Konstellation es überhaupt möglich macht.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Das müssen wir uns anschauen. Aber du hast angesprochen, Belgien, ich habe es auch erwähnt, ist ja auch eine goldene Generation. So stark, glaube ich, waren sie noch nie. Und ich glaube, das muss man nutzen. Martinez ist ein super Trainer. Also es ist alles da. Vielleicht ist die Verteidigung ein Problem, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Es ist ein bisschen zu alt, hätte ich gemeint. Aber ich meine, das Prinzip, wir müssen einfach mehr Tore schießen als die anderen, könnte man hier auch erwähnen. Lukaku ist in einer bestechenden Form. Man hat ja auch Batshuayi in dem Fall, stimmt, was man ja als Ersatz hat. Und wir vergessen da auch ziemlich viele im Mittelfeld. Also Axel Witzel ist da noch nicht mal dabei. Ja,
den habe ich auch komplett vergessen.
Und ich denke mal, das wird unfassbar schwierig, da eine Top 11 auf den Platz zu bringen, um alle glücklich zu machen. Ja, am Ende glaube ich einfach, dass es wahrscheinlich bis ins Halbfinale geht für die Belgier und dann wird es halt spannend. Dann wird es interessant, je nachdem, wer der Gegner ist. Aber ja, wie gesagt, wenn es die Franzosen nicht gäbe, wäre das natürlich auch mein Favorit, weil ich denke mal, sie sind reif. Die Frucht ist bereit,
überreif, ja.
Überreif muss gegessen werden. Weil in 4 Jahren gibt es da mal schon Eden Hazard nicht mehr, sage ich mal. Kevin De Bruyne ist 29, 30. Also,
ja, ist auch schon eher Ende 20,
genau. Anfang 30. Vertonghen und Alderweireld sind dann sowieso weg. Also man muss jetzt mal schauen, dass es da was wird. Ja. Und ich freue mich einfach. Das ist ein geiles Team, ein sehr offensives Team. Und man hat den Punkteschnitt gesehen, also vielleicht ist jetzt auch die Erfahrung da, die nötig war, um das Ganze vielleicht abzurunden. Der dritte Platz letztes Jahr, 4 Jahre später, 2 Jahre später, 3 Jahre später nach der WM, vielleicht macht es das aus. Vielleicht wird es dann reichen und es würde mich nicht überraschen. Sie sind nicht umsonst Weltranglistenerster.
Definitiv. Sehe ich auch so. Also ich hoffe, wie gesagt, dass es weit geht für die Roten Teufel. Und ja, wir haben jetzt unsere Top-Nationen eigentlich abgeschlossen. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen. Es ist natürlich klar, dass wir nicht alle Nationen jetzt hernehmen können. Das sprengt natürlich den Rahmen komplett. Aber lasst es uns wissen, wer eure Favoriten sind, wer für euch, wenn ihr supportet bei dieser Euro. Und dafür ist die Kommentarspalte da natürlich. Und wir freuen uns, wenn da ja, Meinungen, Äußerungen und Tipps von euch kommen.
Genau, und wir haben ja noch zum Abschluss ein bisschen einen Schmankerl. Es folgt die Kuriosität des Tages.
Ja, die Kuriosität des Tages ist eine Nation, die wir schon durchgenommen haben. Und zwar geht es um Dänemark. Die haben bei der EM 1992 in Schweden zufälligerweise einen Platz bekommen, obwohl sie sich sportlich nicht qualifiziert haben. Denn Jugoslawien wurde wegen des Balkankonflikts trotz vorheriger erfolgreicher Quali aus dem Turnier genommen. Und 10 Tage vor dem Turnierbeginn hat man dann gesagt, Dänemark als Zweiter in der Quali-Gruppe darf den Platz einnehmen. Und dann folgte halt wirklich ein Kuriosum. Denn die Dänen haben sich extrem überraschenderweise durchgesetzt, bis ins Finale gekommen und dann hat man Deutschland vor der Brust gehabt und dann ging das Märchen sozusagen weiter. 2-0 hat man Deutschland besiegen können und ist 1992 in Schweden, also nicht weit von der Heimat, zum Europameister gekrönt worden. Unglaublich.
Das ist wirklich eine unfassbare Sache. Also sowas Vergleichbares ist schwer. Vielleicht fast hätten die Kroaten was Ähnliches geschafft, weil sie haben sich für die WM 2018 erst im Playoff durchgesetzt.
Ah ja.
Und sind dann den ganzen Weg bis ins Finale gegangen, aber nicht vergleichbar mit dem hier. Ob die Dänen das wiederholen können, bleibt abzuwarten. Wir haben die Meinungen schon präsentiert, aber eine nette Kuriosität zum Abschluss und ich denke, wir haben es dieses Mal. Wir haben deutlich überzogen.
Auf jeden Fall. Das könnte für, wie sagt man, 2 Spiele? Nein, 2 Spiele sind es wahrscheinlich nicht.
Ja, aber es ist eine nette Verlängerung geworden.
Eine gute Verlängerung.
Und ja, ich denke, damit haben wir das Euro-Fieber kuriert. Und wir sind bereit, um einfach eine nette Europameisterschaft zu sehen, ob mit Fans oder nicht, bleibt abzuwarten. Wir haben diverse Nationen, die als Gastgeber fungieren und haben hoffentlich ein torreiches Turnier vor uns.
Ich hoffe auch auf spannende Spiele, auf gute, coole Kracherpartien, viele Tore, schöne Tore vor allem.
Genau.
Fans werden, glaube ich, definitiv dabei sein. Das ist, okay, ist jetzt, denke ich, schon abgesegnet. Der Seferin will ja keine EM ohne Fans. Ja, ich freue mich, von euch zu hören. Wir freuen uns, von euch zu hören. Eure Tipps und Anregungen und Wünsche. Ja, ich würde sagen, wir schließen diese Sendung für heute ab.
Genau, sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder.
Genau, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Viel Spaß beim Hören und schönen Tag noch.
Ciao.
Ciao, ciao.